HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch mit Emilia Smechowski, in Polen geborene und in Berlin aufgewachsene Journalistin und Schriftstellerin, die von sich und ihresgleichen sagt, wir sind Strebermigranten. Für ihre Essays wurde Emilia Smechowski mit dem Deutschen Reporterpreis, dem Konrad-Duden-Preis sowie dem deutsch-polnischen Tadeusz Mazowiecki Journalistenpreis ausgezeichnet. Gastgeber ist Konrad Ley. Frau Smechowski, wir wollen mal der Frage nachgehen. Was sind denn eigentlich Strebermigranten? Sie selber haben ja die ersten 5 Jahre in der Nähe von Danzig verbracht, in Weherowo, und sind dann 1988 zusammen mit ihrer Familie nach West-Berlin gekommen. Die Art dieses Abgangs war schon etwas besonders. Wie erinnern Sie sich?
An unsere Flucht erinnere ich mich kaum. Ich erinnere mich an die Emotionalität, an diese Anspannung, die es gab. Ich wusste gar nicht, dass wir für immer wegfahren. Ich dachte, wir fahren wirklich in diesen Italienurlaub, den eigentlich meine Eltern für die Behörden sozusagen geplant hatten. Dass das für immer ist und dass es West-Berlin wird, davon hatte ich keine Ahnung. Ich erinnere mich aber vor allem daran, dass ich meinen besten Freund nicht verabschieden konnte, der im gleichen Alter war. Meine Mutter hat sehr insistiert, dass ich Tschüss sage, was vielleicht auch ein Hinweis hätte sein können, aber ich war ja erst 5 und ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe ihn gesucht und nicht gefunden und musste mich dann quasi ins Auto setzen, Tränen überströmt, ohne ihm Tschüss zu sagen.
Daran erinnere ich mich nach gut. Italien, in den Zelturlaub.
Ja, also vordergründig ging es nach Italien. Wir sind natürlich nicht nach Italien gefahren, sondern direkt nach West-Berlin. Aber mein Vater vielmehr hat im Reisebüro diesen Zelturlaub gebucht, um Pässe überhaupt zu bekommen. Also man hat ja damals keine Pässe gehabt, in der Kommode liegend wie heute. Und genau, das war so ein bisschen der Trick, um zu sagen, wir fahren ja nur in Urlaub, wir kommen wieder. Wir haben auch nur Sommersachen gepackt zum Beispiel.
Also vom staatlichen polnischen Reisebüro aus konnte man damals einen Zeltplatz in Rimini buchen.
Ja genau, das war schon anders als in der DDR beispielsweise, wo ja Auslandsreisen überhaupt nicht möglich waren. Das ging in Polen schon, wobei also auch in Niger so ganz klar war, was eigentlich geht und was nicht. Also meine Eltern hatten Jahre vorher, da war ich noch Einzelkind, einen Vertrag eigentlich ausgemacht mit einem französischen Krankenhaus in Toulouse. Für ein Jahr. Sie wollten dort arbeiten, ein Jahr lang. Und da haben sie transparent gemacht, wohin sie fahren und für wie lang und so. Und haben keinen Pass bekommen. Also jedenfalls mein Vater hat den Pass verweigert bekommen. Also das ist auch oft sehr willkürlich gewesen, was dann erlaubt wurde und was nicht.
Erst war von Frankreich mal die Rede, dann Zelturlaub in Italien. Warum wollten Ihre Eltern eigentlich aus Polen weg?
Sie fühlten sich eingesperrt. Also sie wollten schon auch in den Westen wegen des Kapitalismus, wegen der Aufstiegsmöglichkeiten, aber auch, weil gerade mein Vater sich wirklich wie in einem Gefängnis gefühlt hat. Und das, also da war schon auch die Erfahrung sehr prägend, dass er eben dieses eine Mal nicht ausreisen durfte, dass er wirklich seinen Pass nicht bekam und sein Land nicht verlassen durfte. Das hat ihn sehr, ja, sehr wütend gemacht. Und auch trotzig. Und er hat sich gesagt, okay, das nächste Mal sage ich euch nicht Bescheid und das nächste Mal gehe ich für immer. Das hatte er sich schon so vorgenommen und das dann auch in die Tat umgesetzt.
Und das nächste Mal gaben Sie sich als Campingurlauber aus und in Deutschland angekommen, gaben Sie sich schon wieder als was anderes aus, nämlich diesmal als deutsche Aussiedler. Wie denn das?
Naja, wir waren Aussiedler. Wir hatten durch familiäre Umstände, mein Uropa hatte vor Jahren, also am Ende des Zweiten Weltkriegs, eine sogenannte deutsche Volksliste unterschrieben, die den Nachfahren ermöglichte, quasi als Deutsche nach Deutschland einzureisen. Es war eine sehr auch umstrittene Politik, muss man sagen. Also wir hatten als Familie de facto gar keine deutschen Wurzeln und haben uns dann natürlich aber als Aussiedler erst in Deutschland, nicht in Polen, zu erkennen gegeben und haben gesagt, nein, wir sind Deutsche. Und was dazu führte, dass wir sehr bevorzugt behandelt wurden, also sehr schnell einen deutschen Pass bekamen und so weiter.
Also um das nochmal zu verstehen, wer für die deutsche Volksliste damals im besetzten Polen votiert hat, das waren ja auch Leute, die dann für die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg gekämpft hatten. Und das sollte sozusagen belohnt werden, indem sie dann als Deutsche bezeichnet wurden, also ihr Urgroßvater dann sozusagen als Deutsche bezeichnet wurden. Und dieses Deutschsein zieht sich dann durch, unabhängig davon, ob sie jetzt Deutsch gesprochen haben oder Polnisch gesprochen haben. Aber das zieht sich einfach durch die Familiengeschichte dann so durch.
Genau, also was ich weiß, ist, dass mein Urgroßvater die letzten Monate in der Wehrmacht gekämpft hat. Also ob das wirklich eine Belohnung war, dass er dann diese Volksliste, also es wurde ja auch oft, wurden die Polen auch gezwungen, diese Liste zu unterschreiben im Zuge der Germanisierung in Anführungsstrichen. Wie viel Zwang, wie viel Opportunismus da war, das weiß ich leider nicht. Das ist auch leider ein großes Tabu in polnischen Familien. Also darüber wird sehr selten gesprochen, über diesen deutschen Schäferhund im Keller. Wie man sagt, wir wissen es nicht. Es gab natürlich auch viele Polen, die wirklich deutsche Wurzeln hatten. Die kamen dann mehr oder weniger automatisch auf diese Liste. Das war bei uns aber nicht der Fall.
Das heißt, Sie waren in gewisser Weise privilegierte Flüchtlinge des Kalten Krieges. Nun ist der Kalte Krieg lange vorbei, aber diesen Flüchtlingsstatus, diesen Aussiedlerstatus hatten Sie ja trotzdem bekommen. Wie äußert sich denn diese Privilegierung?
Die äußerte sich darin, dass wir nicht mal ein Jahr in Deutschland waren und schon einen deutschen Pass bekamen. Sie äußerte sich darin, dass wir, meine Eltern jedenfalls, sehr, sehr gute Sprachkurse bekamen im Goethe-Institut, wo man ja auch sagen muss, das sind ja oft so entscheidende Dinge, ne? Also welchen Sprachkurs bekommt man überhaupt einen? Es ist ja heute aktuell so, dass viele ja auf Wartelisten sind, keine Plätze bekommen. Wie voll ist so ein Kurs? Ja, wie viele nehmen da teil? Das entscheidet ja total darüber, wie gut und wie schnell man diese Sprache lernt. Meine Eltern haben es da sehr gut getroffen. Sie haben auch Hilfe, glaube ich, bei der Wohnungssuche bekommen, bei der Arbeitsplatzsuche, glaube ich, nicht. Ja, es war eine große Erleichterung für sie, hier anzukommen. Es war viel einfacher, als es andere hatten.
Und Ihre Eltern hatten aber diese Privilegierung zugleich gesehen mit einer gewissen Dankesschuld verbunden. Und diese Dankesschuld, das ist ja immer so ein bisschen eine schwierige Sache. Wie kann man die dann wieder abtragen, diese Dankesschuld? Wie war es im Fall Ihrer Eltern?
Naja, es war so ein bisschen, dass sie das Gefühl hatten, die Deutschen sind jetzt in Vorleistung gegangen und haben ihnen quasi diese ganzen Dinge ermöglicht und vor allem dieses Schriftstück, also den deutschen Pass. Und sie müssen sich jetzt erkenntlich zeigen, sie müssen quasi diese Schuld abtragen, wenn man so will. Also meine Eltern standen oder haben auch sich selbst großen Druck gemacht, diesem Papier zu entsprechen. Ich meine, es ist ja auch verständlich, dass wenn man einen deutschen Pass kriegt, obwohl man noch nicht mal richtig Deutsch spricht, ja, also wenn man sich überlegt, wie lange Menschen heute warten auf einen deutschen Pass und sie sind schon längst Deutsche und haben hier vielleicht schon Kinder geboren. Und wir bekamen ihn, obwohl wir noch gar nicht Deutsch waren, also so gefühlt. Und das erzeugt auch Druck. Es ist natürlich auch ein Segen, ist ja klar. Aber es ist eben auch auf eine Art ein Fluch, weil man dem gar nicht gerecht werden kann, diesem Papier.
Heute gibt es etwa 4 Millionen Aussiedler in der Bundesrepublik, davon 2 Millionen Polen. Die Polen sind nach den Türken die zweitgrößte Migrantengruppe. Und normalerweise würde man annehmen, Migranten, Wanderer zwischen den Welten, das sind zugleich Brückenbauer. Setzt natürlich voraus, dass die Migranten zu beiden Seiten nach wie vor Kontakt haben. Wie war das in Ihrem Fall?
Naja, wir haben mehr oder weniger diese Brücke hinter uns abgerissen. Das gab nicht wirklich eine. Und es wurde auch nicht, ich glaube, es gab auch nicht diese Haltung, dass Migranten Brückenbauer sind. Ich weiß auch nicht, ob das in der Gesellschaft, also ich würde sagen, es war auch gesellschaftlich nicht anerkannt. Das ist ja eher ein neues Wort auch, das Wort des Brückenbauers. Also damals war es schon so, dass jedenfalls bei uns in der Familie es hieß, ja, wir entscheiden uns jetzt, beziehungsweise es wurde gar nicht diskutiert, sondern es war eher auch so intuitiv, dass man sagte, wir sind jetzt in Deutschland, also sind wir jetzt Deutsche und wir können irgendwie nicht beides sein. Also die Idee, dass man quasi beides auch verbinden kann, gab es da nicht. Und dann war klar, wenn wir uns fürs Deutsche entscheiden, entscheiden wir uns gegen das Polnische.
Nun muss man dazu sagen, Frau Smichowski, Ihre Eltern sind beides Fachärzte für Anästhesie. Sie sind und waren sehr strebsam. So kommen Sie womöglich zu diesem Begriff Strebermigranten. Und wie äußerte sich das für Ihre Eltern?
Es war auch so, dass natürlich der Druck, den sie selber hatten, auch an die Kinder abgegeben wurde sozusagen. Also es fing an, das ist auch das Einzige, wo ich sage, das war schmerzhaft für mich. Es fing an, dass wir eben gesagt bekamen, wir sollen kein Polnisch mehr sprechen. Jedenfalls dort nicht, wo wir hörbar waren für die Öffentlichkeit, also überall draußen. Natürlich haben wir in unserem Flüchtlingsheimzimmer dann erstmal Polnisch gesprochen, solange wir kein Deutsch konnten. Aber auch das hat sich ja schnell geändert. Und draußen durften wir kein Polnisch mehr sprechen. Das war das eine. Und das andere war einfach grundsätzlich ein Leistungsdruck, ein Druck auch nicht aufzufallen, sich anzupassen, so sein wie die anderen, was auch immer das dann bedeutet. Das ist ja auch die Frage, wie man das überhaupt rausfindet, wie die anderen sind und wer sie, also auch damals, Anfang der 90er, waren ja nun nicht alle Deutschen gleich. Aber klar, meine Mutter hat dann so Wege gefunden, herauszufinden, was das sein könnte, für sie auch, das Deutsche, und hat das so angenommen.
Das ist ja schon erstaunlich. Also Ihre Eltern sind als Fachärzte nach Deutschland gekommen und zunächst mal mussten Sie unten anfangen in diesem Aussiedlerheim mit den einfachsten Verrichtungen, aber bald konnten Sie wieder als Ärzte tätig werden. Ihr Vater ist heute Chefarzt, das ist ja eine steile Karriere, die er da hingelegt hat, und man könnte ja eigentlich sagen, ist doch eine wunderbare Integration, wo ist eigentlich das Problem?
Ja, das Problem, also für mich, ich will gar nicht sagen, dass das für alle ein Problem ist, das Problem für mich ist, dass da etwas auf der Strecke geblieben ist. Also was ist quasi der Preis gewesen für diese, ich würde es Assimilation nennen, weil Integration bedeutet ja nicht, dass man das Alte sozusagen aufgibt. Und über diesen Preis, den wir da gezahlt haben, habe ich mir Gedanken gemacht, weil ich mich schon frage, ob das quasi nötig ist, zu vergessen, woher man kommt. Also ich sehe sehr wohl die Privilegien, die ich auch heute habe. Ja, also wer weiß, ob ich ohne das alles jetzt hier wäre. Das weiß man nie. Das ist mir schon klar. Es ist ja auch quasi ein Privileg, jetzt ich als die zweite Generation mit über 30 darüber nachdenken zu können, wie ist das eigentlich damals abgelaufen? War das so die richtige Art, der richtige Weg? Dieses Privileg hatten meine Eltern ja nicht. Also sie standen ja wirklich unter Stress und unter einem Druck, als sie kamen. Sie haben sich ja auch nicht hingesetzt und miteinander, also haben sie zumindest so erzählt, sie haben nicht darüber nachgedacht, ja, was sie da tun. Das war ein auch nach bestem Wissen und Gewissen eine Entscheidung. Und ich bin ja jetzt sozusagen, habe auch die Ruhe und die Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. Das ist ja auch ganz klassisch, dass Migrantenkinder der zweiten Generation das so ein bisschen aufarbeiten. Das ist mir sehr wohl bewusst.
Zu diesem Deutschsein und Deutschwerden gehört ja auch, dass Sie Ihren Namen geändert haben. Aus der Emilka Elzbieta Schmierkowska, auch Mila oder Milusha genannt, wurde jetzt eine Emilia Smechowski. Ich muss immer aufpassen, weil ich denke, weiblich heißt, müsste doch eigentlich Smechowska heißen. Aber der Familienname wurde dann Smechowski. Da hat sich Ihr Vater durchgesetzt.
Nee, das ging gar nicht so sehr auf meinen Vater zurück. Es war schon auch sozusagen der Tipp des Amts, der Behörde. Und das haben irgendwie alle Polen damals so gemacht. Und es war auch wirklich kompliziert, weil die Deutschen nicht damit zurechtkamen, dass ja bei polnischen Namen die weibliche Endung A und die männliche Endung I ist. Bei verheirateten Paaren, die müssen doch denselben Nachnamen haben und so. Also solche Sätze bekamen meine Eltern da zu hören und dann wurde die Post nicht zugestellt. Und das war schon alles auch irgendwie lächerlich kompliziert, aber es war kompliziert. Und das haben wir dann quasi alles so ein bisschen eingeglättet und eingedeutscht. Ich fand das mit dem Namen aber gar nicht, also es ist jetzt mein Name. Ich heiße im Polnischen auch übrigens noch Schmiechowska. Ich habe ja zwei Pässe jetzt wieder und zwei Identitäten.
Mit zwei Namen.
Mit zwei Namen, genau. Aber für mich ist ja eher das Ätzende und Nervige dieser Geburtsort, der immer noch Neustadt in Westpreußen lautet, statt Welcherowo, obwohl ich ja 83 geboren bin und meine Heimatstadt schon lange nicht mehr Neustadt in Westpreußen hieß.
Und da hat einfach das Berliner Amt gedacht, deutscher Name muss auch ein deutscher Geburtsort sein.
Ja, das ist ganz merkwürdig. Also bisher konnte mir, ich habe jetzt auch schon viel darüber geredet, bisher konnte mir keiner wirklich erklären, warum das immer noch so gemacht wird, weil das ja wirklich nur bis 45 Neustadt in Westpreußen hieß. Und es ist irgendwie nicht so ganz klar. Ich versuche auch bei jeder neuen Beantragung eines Passes, trage ich ein ins Formular Welcherowo als Geburtsort. Und es kommt wie bei Kafka immer wieder dieses Neustadt raus. Ich verstehe es nicht. Das nervt mich eher, weil Neustadt gibt es ja nun so viele in Deutschland und es hat mit Polen so wenig zu tun.
Die Urgroßmutter meiner Frau stammt aus Brodnica, Straßburg in Westpreußen.
Ach was.
Und dann muss man das auch immer erklären. Straßburg, nein, mit einem S geschrieben, nicht mit zwei S. Straßburg in Westpreußen. Wo ist eigentlich überhaupt Westpreußen?
Genau.
Und ja, die ist Ende des 19. Jahrhunderts geboren. Ach so, da war das Deutsch da. Ach ja, Straßburg in Westpreußen. Und heute heißt Brodnica. Und was ich interessant fand, wir sind dann mal ins Stadtmuseum von Brodnica gegangen und haben uns erkundigt, was ist denn jetzt eigentlich mit diesen zwei Namen und mit dieser beiden Geschichte, mal Deutsch, mal Polnisch, man blickt ja überhaupt nicht durch. Und dann kam raus, die Stadt wurde also gegründet, 1300 sowieso, vor gut 700 Jahren, interessanterweise mit zwei Namen, Brodnica und Straßburg.
Mhm.
Und das fand ich dann doch interessant, dass das eigentlich eine Geschichte ist, die sich über Jahrhunderte durchzieht.
Mhm. Klar, und das ist natürlich Polen und Deutschland, beide Länder haben einfach eine Geschichte, die natürlich auch diese Geschichte, auch die Schrecken des Zweiten Weltkriegs führten ja dazu, dass wir uns nicht unbedingt zeigen wollten als Polen in Deutschland. Das war ja auch nochmal, also die Polen in den USA zum Beispiel sind viel sichtbarer, die sind da ganz anders, weil sie natürlich in ein anderes Land kamen. Ja, als Pole in Deutschland fühlte sich auch meine Mutter, also sie wollte das nicht so gern zeigen.
Sie kommt aus einem armen Land, sie kommt ja da aus Polen, ja. Oder?
Ja, sie kommt aus einem unterentwickelten Land und das, also ich meine, das war ja so, es waren enorme Unterschiede, die Unterschiede sind ja bis heute da, also und bis heute gibt es auch, das finde ich auch sehr interessant, diesen Blick Richtung Westen. Also es gibt bis heute ja ganze Fernseh-Talkshows mit der Überschrift, wann verdienen wir so viel wie die Deutschen? Ja, also damit wird auch Politik gemacht im Übrigen, mit diesem Blick Richtung Westen oder aber auch dieser Abkehr vom Westen. All das hat ja miteinander zu tun und es ist noch immer nicht vorbei. Und damals also erst recht nicht, da waren die Unterschiede enorm.
Aber was ist eigentlich da so besonders bei diesem Blick an den Westen? Ich meine, die Deutschen gucken nach Westen, die Polen gucken nach Westen. Wo ist eigentlich da groß der Unterschied?
Ach, gucken die Deutschen so sehr nach Westen? Die Deutschen gucken schon auf ihren eigenen Bauchnabel, würde ich mal sagen.
Die gucken auch auf ihren Bauchnabel. Ich will nochmal auf den Namen zurückkommen. Diese Namensänderung hat durchaus ja auch Tradition in ihrer Familie. Schon die Großmutter hatte ihren Namen geändert. Aus Schmiech wurde Schmechowski. Also Schmech lachen, sie wollte nicht die Frau Lachen heißen.
Ja, also Schmech hieß mein Großvater und sie hätte quasi auch dann Schmech geheißen, wenn sie ihn geheiratet hätte, was sie ja getan hat. Genau, und da hat sie das Owski rangehangen, ja. Interessant irgendwie, dass man nicht einfach annimmt, was da kommt, sondern irgendwie das modellieren muss, diese Namen.
Ja, ihre Großmutter spielt überhaupt in ihrem Leben eine große Rolle. Wenn man ihr Buch Wir Strebermigranten, das im Hansa Verlag erschienen ist, liest, dann erfährt man, dass ihre Großmutter eine ganz besondere Frau war. Auch sie Ärztin, Professorin, Dekanin der medizinischen Fakultät an der Uni in Danzig. Den Mai 68 verbrachte sie zufälligerweise in Paris und in den 80er Jahren war sie dann Mitglied der Solidarność, sicherlich eine außergewöhnliche Frau. Was bedeutete diese Großmutter für Sie?
Naja, also als Kind ist es ja so und auch als Enkelin, man erfährt die Dinge ja nicht sofort. Das sind ja auch so Versatzstücke, die ich erst viel, viel später als Erwachsene oder Halberwachsene mitbekommen habe. Aber meine Oma hat immer etwas Freies für mich ausgestrahlt, etwas auch sehr, sehr Toughes und Starkes. Ich weiß auch, ich wusste schon als Kind, dass sie sehr, sehr beliebt war als Dekanin. Also sie hat wohl auch Frauen unterstützt, also junge Studentinnen unterstützt. Es gab einen Fall, da hat sie einer schwangeren Studentin, was damals sehr auch schwierig war. Jedenfalls in dem Fall, sie hat ihr sehr geholfen und so. Also sie war sehr beliebt. Das hat mir gefallen. Also sie hat mich eigentlich auch so ein bisschen zur Musik geführt, hat meinen Eltern gesagt, sie sollen ein Klavier irgendwie besorgen, damit ich Klavier lerne. Und immer wenn ich sie sah, es gab nicht dieses Leistungsdenken. Also es wurden nicht Noten abgefragt, sondern es wurde eher gefragt, ja, wie läuft es denn im Musikunterricht? Was spielst du denn gerade so? Klar, das hat mir gefallen.
Frau Smichowski, Sie sagen, wir Strebermigranten, wir streben danach, unsichtbar zu sein. Ich könnte mir vorstellen, dass andere sagen, na, ist doch toll, ich würde mir auch mal wünschen, unsichtbar zu sein. Das ist ja eine Strategie, die Türken, Marokkanern und so weiter nicht offen steht.
Absolut, ja, ja. Das ist auch völlig, das ist mir auch völlig klar. Ich habe auch türkische Freunde, die gesagt haben, ich würde mir wünschen, dass ich einfach mal untertauche in der Masse. Das ist mir total bewusst, dass das auch das ein Privileg ist, überhaupt unsichtbar werden zu können, wenn man weiße Haut hat. Aber es ist ja trotzdem sozusagen wichtig, auch diese Geschichte zu erzählen, um eben auch klarzumachen, dass diese Unsichtbarkeit oder dieses Streben nach dem Deutschsein überhaupt nicht das Nonplusultra sein muss. Und aber ja, also ich habe natürlich Rassismus, wie ihn andere erfahren haben und auch heute noch erfahren, nicht in diesem Maße mitbekommen, ist ja klar.
Integration verstanden als eine 150-prozentige Assimilation, die Brücken zum Herkunftsland abgebrochen werden und so weiter, ist sicherlich problematisch. Und wir können uns schon vorstellen, wie die Geschichte weitergeht in der Pubertät. Und danach haben sie sich gegen ihre Eltern aufgelehnt. Sie sind von zu Hause ausgezogen. Sie haben dann ein Gesangsstudium begonnen und wollten Opernsängerin werden. Darüber sprechen wir gleich weiter. Und zuerst mal hören wir einige Takte Musik. Wolfgang Amadeus Mozart, Don Giovanni.
Die Arie der Zellina. Es spielen die Wiener Philharmoniker unter Riccardo Muti und es singt Susanne Menzer. Sie hörten Wolfgang Amadeus Mozart, die Arie der Zerlina aus Don Giovanni. Es sang Susanne Menzer, es spielten die Wiener Philharmoniker unter Riccardo Muti.
Frau Smikowski, Sie wollten keine Strebermigrantin mehr sein. Was ist daran eigentlich jugendtypisch? Und was ist typisch für eine Polin, die Sie nun nicht auf die bekannte Weise anpassen wollte?
Das kann man, glaube ich, am Ende nicht so wirklich auseinanderhalten, was jetzt wirklich Revolte, jugendliche Revolte war und was mit unserer Migrationserfahrung zu tun hatte. Ich glaube, es war beides. Vielleicht hätte ich auch rebelliert, wären wir in Polen geblieben und polnisch geblieben. Das weiß ich nicht. Das weiß man ja nie, wie der Weg sonst weitergegangen wäre. Aber ich habe schon natürlich auch nicht in dieser Zeit, also als ich 16 war, war ich weiß Gott nicht so reflektiert, dass ich irgendwie da schon den Durchblick gehabt hätte. Das kam erst später. Aber heute bin ich mir sicher, dass es auch mit dieser Einwanderergeschichte oder mit dieser Art, sich eben in Deutschland anzupassen, zu tun hatte. Es ist ja auch, man kann ja auch sagen, es ist doch normal, dass Flüchtlinge oder Migranten, die in ein neues Land kommen, auch unter einem Stress und Druck stehen. Das ist ja nichts, außer es ist ja auch wirklich stressig. Also man muss ja wirklich neu ankommen in einem neuen Land, fremden Land, mit einer neuen Sprache. Das ist ja klar. Aber ich glaube, im Nachhinein gesehen war es für mich komisch oder befremdlich, dass dieser Druck dann eben nicht nachließ. Also weiß ich nicht, warum haben wir uns nicht 2 Jahre später dann, als dann alles erstmal erreicht war, wir eine Wohnung hatten und angekommen waren in der Schule und Job und so, warum haben wir uns dann nicht entspannt und das war nicht so. Also dieser Druck bestand weiterhin und hörte nicht auf. Und dagegen habe ich mich aufgelehnt, wobei ich auch mich vor allem konkret aufgelehnt habe dagegen, dass meine Eltern nicht dafür waren oder komplett dagegen waren, dass ich eben Opernsängerin werde. Und ich ahnte und wusste, dass es anders nicht geht. Also dass ich wirklich sozusagen das Zuhause verlassen muss, um das durchzuziehen.
Ja, das erste war, dass sie sich gegen diese absolute Anpassung gewehrt haben und sie haben dann Polnisch gelernt. Wie haben sie das eigentlich gemacht? Sind sie in eine Sprachschule gegangen, um ihre Muttersprache zu lernen?
Ja, aber das kam erst viel später. Also ich habe das Gesangsstudium erstmal gemacht und dann nochmal ein anderes hinterher, also Sprachen, Italienisch und Französisch aber, studiert. Und dann, als ich eigentlich mit dem Journalismus anfing, in den ich eher so reingerutscht bin, per Uni-Zeitung, habe ich auch andere Kollegen kennengelernt, zum Teil, also eine polnische Freundin, die bis heute eine Freundin ist. Wir haben anfangs überhaupt nicht über das polnisch sein und aus Polen kommen gesprochen. Aber es war klar, weil wir beide ähnliche Namen haben. Und irgendwann fingen wir doch an, drüber zu reden und haben festgestellt, dass wir sehr, sehr ähnliche Biografien haben. Das fing damit an. Und dann habe ich aber auch andere Migranten kennengelernt und gemerkt, die gehen ganz anders damit um. Die verstecken sich überhaupt nicht. Die machen das vielleicht sogar zum Markenzeichen oder machen sehr aggressiv deutlich, ja, ich bin jetzt Türke und deal with it sozusagen. Das hat mir sehr imponiert, das hat mir sehr gefallen. Das waren so verschiedene Aspekte. Und dann habe ich wirklich auch immer häufiger in Polen recherchiert oder polnische Geschichten, Reportagen geschrieben, also auf Deutsch, aber über Polen. Und mir war das dann auch sehr peinlich, dass ich einfach die Sprache nicht mehr konnte. Also jedenfalls sehr, sehr schlecht gesprochen habe. Mir fehlten die Wörter. Ich habe die Grammatik nicht mehr so richtig auf die Reihe gekriegt. Da war ich schon über 30. Da habe ich einen Sprachkurs gemacht, auch um mit meiner Tochter dann auch Polnisch zu sprechen.
Sie sprechen mit Ihrer Tochter Polnisch?
Heute spreche ich, genau. Also heute mache ich es ein bisschen anders. Ich spreche mit ihr Polnisch. Mein Freund ist Deutscher und spricht mit ihr Deutsch. Und in diesem Kurs war es so, also klar, es ist für einen Türken unvorstellbar, ja. Also wenn man hört, irgendwie ein Türke belegt einen Kurs in seiner Muttersprache, kann man gar nicht glauben. Bei Polen war das so außergewöhnlich nicht. Also in meinem Kurs saßen wirklich 90% Polen, die so waren wie ich. Und das waren eben keine Deutsche, die Polnisch lernten, sondern Polen, die Polnisch lernten. War lustig und peinlich.
Wir gehen noch mal eine Stufe zurück zu der Zeit Ihres Gesangsstudiums. Da waren Sie unter anderem in Rom und hatten da Italienisch gelernt. Und die Italienischlehrerin, die sagte, komisch, Sie haben so einen merkwürdigen polnischen Akzent im Italienischen.
Ja, das hat mich sehr überrascht, weil ich wirklich, also ich habe mich auch als Deutsche vorgestellt. Ich war da zu dem Zeitpunkt wirklich deutsch und im Ausland dann eben auch mit fremden Gesichtern in einem Sprachkurs, in dem ich, wie gesagt, mich in einer Fremdsprache versucht habe, kam wohl dieser Akzent raus und eben nicht der Deutsche. Und heute weiß ich, dass das wohl recht typisch ist, dass man quasi beim Erlernen einer Fremdsprache wirklich so, also dass das von ganz unten dieses verschüttete Muttersprache wirklich zum Vorschein kommen kann. Ich habe, glaube ich, auch im Englischen zum Beispiel keinen deutschen Akzent. Also ich habe in Fremdsprachen eigentlich keinen deutschen Akzent, wenn dann osteuropäischen, polnischen. Da habe ich mich ein bisschen ertappt gefühlt, als das dann zur Sprache kam.
Und heute haben Sie einen doppelten Pass, einen deutschen und einen polnischen Pass. Wie steht es da mit den typischen Loyalitätskonflikten, von denen immer wieder die Rede ist?
Habe ich nicht. Was heißt Loyalitätskonflikt? Ich finde ja eigentlich je mehr Pässe, desto besser, weil man dann sich lösen kann von diesen Nationalgefühlen. Ich finde, je weniger Nationalgefühl man hat, desto besser. Was ist das überhaupt? Ich kann mit diesen Fragen nicht viel anfangen. Wie viel Polnisch, wie viel Deutsch ist in Ihnen oder wie fühlen Sie sich? Ich bin beides. Und auch beides zu unterschiedlichen Teilen, je nach Lage, je nach, also wo ich bin, was ich gerade tue. Das ist ja nichts, also Identität ist ja nie etwas Statisches. Und das bleibt ja hoffentlich, also es bleibt ja hoffentlich bis zum Ende im Fluss, wer man ist. Da spielen ja auch viele Aspekte eine Rolle, nicht nur die Frage, wo man geboren wurde oder wo man derzeit lebt.
Die Existenz der Polen in Deutschland hat sich ja auch stark verändert. Wir haben allein in Berlin 100.000 Polen. Polnisch ist cool geworden. Es gibt jetzt einen Club der polnischen Versager und polnische Frauen haben sich zusammengetan in einem Verein mit dem hübschen Namen Zwischen den Polen. Naja, um von der Ironie Gebrauch zu machen, da muss man ja schon eine bestimmte Souveränität zu besitzen, um sie anzuwenden. Da ist offenbar einiges passiert.
Ja, wobei man sagen muss, der Club der polnischen Versager, das war die Avantgarde. Also diese zwei Herren, die haben den ja in den 90ern schon gegründet und mit einer gewissen Ironie. Also die waren schon Vorreiter dieser Bewegung, muss man sagen. Ja, also es ist... Es ist was im Wandel. Und klar, Ironie muss man sich leisten können. Für Ironie braucht man auch eine gewisse Distanz zum eigenen. Das hatten wir jedenfalls. Also ich hatte das sehr lange Zeit nicht. Ich finde gut, dass es jetzt diese Entwicklung gibt. Es ist aber auch logisch, dass die Polen, die jetzt nach Deutschland kommen, ganz andere sind. Die sind ja in einem anderen Land groß geworden. Sie kommen aus einem anderen Land, als wir damals kamen.
Absolut.
Ja.
Absolut. Und heute werden jetzt dann die ersten Pierogi-Bars eröffnet und wer weiß, demnächst stoßen wir nicht mehr mit einem Prosecco an, sondern mit einem Wódka, vielleicht mit einem Żubrówka. Und die Pierogi, die mit Spinat und Parmesan gefüllt werden, die könnte man auch Tortellini nennen oder sollte man die Tortellini besser Pierogi nennen? Wie ist das eigentlich?
Naja, ich meine, jedes Land hat ja so seine Teigtasche. Ich glaube, bei uns in Deutschland ist es die Maultasche. Es gibt ja irgendwie in jedem Land. Das ist eigentlich ja auch interessant. Nee, man sollte sie natürlich Pierogi nennen und die anderen Tortellini. Da würden sich ja jetzt die Italiener aufregen.
Ja, Sie haben ja ein Buch geschrieben, das sich um diese problematische Integration, die als Assimilation missverstanden wird, geschrieben und das zum großen Teil von Ihrer Familie handelt. Haben Sie sich Ihren Eltern eigentlich durch diese Gespräche für das Buch wieder angenähert?
Also zumindest ist das Verständnis gewachsen, ja. Also reden hilft ja wirklich immer. Und ich denke schon, dass auch durch so eine Interviewsituation man viel mehr erfragt. Also in meiner Familie war es nicht üblich zu sprechen und erst recht nicht über so Vergangenes oder Gefühle. Und zumindest so diese ganze Vergangenheitsschiene, dass ich die mal in Erfahrung bringen konnte, das hat mir geholfen, natürlich. Meine Mutter hat auch mal den Satz gesagt, ich habe euch auch deshalb so unter Druck gesetzt. Sie hat ja 3 Töchter, ja, und nicht 3 Söhne. Und sie hat gesagt, für mich war da auch immer ein Emanzipationsgedanke dahinter, weil sie sagte, sie will, dass wir gut lernen, dass wir gut ausgebildet sind, damit wir eben nicht wie vielleicht ihre Freundinnen und die Müttergeneration meiner Mutter, damit wir nicht abhängig sind von einem Mann beispielsweise finanziell.
Aber schon ihre Großmutter war ja eine sehr emanzipierte Frau.
Ja, aber meine Mutter,
in der Universität.
Das war die Mutter meines Vaters, aber die Familie meiner Mutter, die war sehr arm. Und meine Mutter war die erste in ihrer Familie, die Abitur gemacht hat, die wirklich, also das muss man sich auch vorstellen, in einem Zimmer gehaust hat mit Eltern und Bruder und sich da und da ihr Medizinstudium durchgezogen hat. Und so, also meine Mutter hat schon einen sehr, sehr steinigen Weg auch, ist einen steinigen Weg gegangen.
Gut, wir machen wieder einen musikalischen Einschnitt und als zweites Musikstück hören wir Richard Wagner, die Ouvertüre zu Tannhäuser. Es spielt das Philharmonia Orchestra unter Marek Janowski.
Sie hörten den Anfang der Ouvertüre zu Tannhäuser von Richard Wagner. Es spielte das Philharmonia Orchestra unter Marek Janowski.
Die ehemalige Strebermigrantin Emilia Smichowski ist heute zu Gast im Doppelkopf. Die Fragen stellt Konrad Ley. Frau Smichowski, nach einiger Zeit sind Sie wieder in Ihren Geburtsort, Wejherowo, bei Danzig gefahren und haben dort einen alten Freund aus Kindheitstagen wieder getroffen. Tomek heißt er. Und es ist interessant, Tomek ist also Arzt geworden. Er hat eine Ärztin als Frau. Die beiden haben 2 Kinder. Und die Sommerferien verbringen sie am Mittelmeer. Was ist da eigentlich vor sich gegangen, als Sie diese Geschichte gehört haben von dem Freund aus Kindheitstagen?
Naja, das ist ja dieser Freund, von dem ich mich nicht verabschieden konnte. Es ist jetzt nicht so, dass ich da jeden Tag an ihn gedacht hätte in meinem Leben. Bestimmt nicht, aber es kam immer wieder so auf, was der wohl macht und wie es dem wohl geht. Und es ist ja immer spannend, sozusagen Leute zu treffen, denen wieder zu begegnen, die man von ganz früher kannte, weil es auch so ein bisschen so ein Abgleichen ist der zweier Leben, die sich anders entwickelt haben und aber gleich oder mehr oder weniger gleich gestartet sind. Also wir waren im selben Block, haben wir gewohnt. Seine Mutter war Ärztin, meine Eltern waren Ärzte. Und wir waren bei derselben Tagesmutter und so und haben die Nachmittage zusammen verbracht. Wir sind auch gleich alt. Ja, und dann habe ich versucht, ihn zu finden und das war überhaupt nicht schwer, weil er immer noch in Welcherowo wohnt, was mich überrascht hat, weil ich irgendwie das so als Naturgesetz angesehen habe, dass man diese Stadt irgendwann verlässt. Und ich habe ihn, wir haben uns getroffen und darüber gesprochen, wie sich das alles entwickelt hat. Oder ich habe ihn auch viel gefragt. Und das war für mich schon, also einerseits natürlich fremd, weil ich saß einem fremden Mann gegenüber, aber auch sehr emotional und irgendwie auch vertraut. Also vielleicht ist das auch eine eingebildete Vertrautheit, die man da empfindet, aber es war so ein verlorener Bruder, den man dann eben wieder trifft.
Und der andere spiegelt sich ja, man spiegelt sich in dem anderen und denkt sich, hätte ich auch so werden können wie er? Wie ist es mir jetzt ergangen? Was für Entscheidungen habe ich getroffen? Welche hat er? Also man ist ganz unmittelbar herausgefordert, sich auch zu vergleichen mit einer möglichen Alternative.
Genau, mit einem Alternativleben. Wobei ich schon sagen würde, dass natürlich nicht nur den Ausschlag gibt, wo man bleibt oder wohin man geht. Also man hat ja auch eine Persönlichkeit und einen Charakter. Ich weiß nicht, ob ich wirklich sein Leben leben würde, wäre ich dort geblieben. Ich bezweifle es, aber es war schon spannend, klar. Und auch, dass er Arzt geworden ist, also dass bei ihm, dass er quasi seiner Mutter so gefolgt ist in beruflichen Dingen und mal schauen, ob wir uns nochmal wiedersehen.
Frau Smichowski, wir sprechen über das heutige, über das aktuelle Polen. Polen hat ja einen ganz erstaunlichen Wirtschaftsboom hingelegt und das seit 25 Jahren. Da mag die Euro-Krise 2008 kommen. Was passiert in Polen? In Polen geht das Wirtschaftswachstum einfach weiter, als ob nichts gewesen sei. Manche Leute sagen, Polen geht so gut wie seit dem 16. Jahrhundert, nicht mehr wie in der Zeit vor den drei polnischen Teilungen. Warum kann das Land heute nicht souveräner auf die heutigen Herausforderungen reagieren?
Das ist für mich schwer zu beantworten. Das sind ja so Fragen, auf die bisher niemand so richtig eine Antwort weiß, weil es sind, also klar, Wirtschaftswachstum, überhaupt die wirtschaftliche Entwicklung, wenn man die absoluten Zahlen nimmt, sind sie enorm und toll. Wenn man jetzt aber sich anschaut, was sozusagen bei den Menschen angekommen ist oder vielmehr, welche Unterschiede es da gibt. Also natürlich haben sehr viele davon profitiert, von diesem Systemwechsel und haben sich auch wieder so eine Anpassungssache, ne? Also wer kann sich anpassen an das neue System? Das ist ja auch ein Thema, was wir in Ostdeutschland besprechen. Wer hat es geschafft, sage ich mal, und wer hat verloren? Und warum haben die verloren haben, verloren? Das sind jetzt so Fragen, die man sich stellen muss. Unterm Strich gibt es aber einfach Menschen, die nicht mitgekommen sind. Und vielleicht, weiß ich nicht, es gibt Stimmen, die sagen, die Entwicklung ging zu schnell. Es gibt Stimmen, die sagen, die Entwicklung war zu neoliberal und es gab eben keinen sozialen Ausgleich, keinen sozialen Puffer. Das ist ja leider etwas, was die rechtskonservative Regierung jetzt nachgeholt hat, also soziale Programme gefahren hat. Damit haben sie meiner Meinung nach auch die Wahlen gewonnen. Ja, also das wurde schon, das hat man verpasst.
Das Erstaunliche ist ja, dass die Zustimmungsraten zu der heutigen Regierung sind ja ganz erstaunlich. 40-50%. Die Opposition liegt etwa bei 20%, nur um mal den Unterschied deutlich zu machen. Und man könnte doch sagen, Polen kann selbstbewusst, aber auch souverän auftreten. Also man fragt sich, dieser trotzige Unterton, ihr da in Brüssel, ihr da in Berlin, ihr könnt uns überhaupt nichts sagen. Das ist dieser Ton, der so erstaunlich ist, der doch eigentlich gar nicht notwendig wäre.
Naja, aber er ist da und also ich weiß auch nicht, ob das wirklich so ganz grundlos ist. Also die Regierung, die jetzt an der Macht ist, die spielt damit enorm. Das hat sich schon verselbstständigt, dieses Spiel. Aber es hatte schon, also sie hatte schon auch Grund. Also ich meine, es ist nicht umsonst, spricht man von der Westarroganz. Die gibt es bis heute und es gibt bis heute so einen Blick auf Polen zu sagen, ach ja, also es war keiner groß überrascht, ja, dass die Polen rechts gewählt haben. Als die Franzosen kurz davor waren, rechts zu wählen, nämlich Marine Le Pen, da wurde groß darüber debattiert. Da hat man ganze Feuilletonseiten damit gefüllt. Was ist los in Frankreich? Wir müssen uns damit beschäftigen und auseinandersetzen. Es wurde ernster genommen. In Polen heißt es so zwischen den Zeilen, ach, die dummen Polen, die wissen es halt nicht besser. Deren Demokratie ist noch sehr jung und so. Also ich finde, eine Arroganz ist da immer noch zu spüren und damit, also ich glaube ja gar nicht, dass Herr Kaczynski da wirklich so verletzt von ist, sondern ich glaube, dass er das sehr benutzt. Und er benutzt auch die Geschichte, er benutzt immer noch den Zweiten Weltkrieg und so. Also das sind ganz klare Machtspiele und das ist das Gefährliche daran.
Welche Rückwirkung hat eigentlich diese nationalkonservative Wende in Polen auf die Polen, die in Deutschland leben?
Ich glaube, also es gibt natürlich eine Oppositionsbewegung, auch eine Bürgerbewegung, jetzt gar nicht so parlamentarisch in Parteien nur, sondern ja auch auf der Straße. Die gibt es auch in Deutschland, die gibt es auch in Berlin beispielsweise. Es hat mich aber trotzdem überrascht, dass ich habe mir die Wahlergebnisse in Berlin angeschaut, der Polen, die hier gewählt haben, und das war mehrheitlich PiS. Und man sagt ja auch, bei den Türken zum Beispiel reden wir ja auch über die Erdogan-Befürworter, dass eben die Menschen im Exil dazu tendieren, konservativer zu werden, sich mehr ihrer Heimat verbunden zu fühlen oder was auch immer. Das hat mich schon erschrocken. Das ist natürlich auch eine Gruppe von Menschen, die ich in meinem Alltag nicht mitbekomme. Ich kriege dann eher so die oppositionellen Bewegungen mit, aber sie gibt es.
Man muss es zur Kenntnis nehmen. Ja. Die Heimat, das Herkunftsland wird als Rettungsanker genommen und dort ist alles gut. Also wählen wir doch die eben da dran sind. Ja, Frau Smikowski, Sie reisen viel durch Polen. Sie wollen demnächst nach Danzig, dort ein ganzes Jahr verbringen für weitere Recherchen. Also wenn Sie meinetwegen nach Welchorowo kommen, da sind Sie ja dann auch in den Familien und erleben das in den Familien mit. Dieser Riss, der politische Riss, der heute in Polen zu sehen ist, der ist ja auch in den Familien, der ist in den Verwandtschaftskreisen, in den Freundschaftskreisen. Wenn man beim Mittagstisch irgendwie ein Thema anspricht, dann kommt plötzlich diese Polemik auf.
Also ich bin da immer noch sehr, sehr überrascht, weil wirklich auch sehr kluge, intelligente Leute überhaupt nicht mehr über Politik sprechen im Privaten. Also auch Leute, die sich auch engagieren, die sagen, nee, aus der Familie halte ich das raus, weil sonst könnte ich überhaupt nicht mehr Weihnachten mit denen feiern. Ich glaube, es ist häufiger, als wir denken, dass dieser Riss eben, dass es überhaupt kein Ost-West, Stadt-Land, sondern dass es wirklich in den Familien auch einen Graben gibt, der unüberwindbar ist. Und das ist ja auch das Gefährliche. Also unterschiedliche Meinungen sind nicht das Problem. Das Problem ist, wenn man überhaupt nicht mehr miteinander reden kann, wenn beide Seiten unterschiedliche Wahrheiten haben, auch ihre unterschiedlichen Medien, die sie konsumieren. Das ist alles schon besorgniserregend, ja.
Ja, auch die Unerbittlichkeit des Konfliktes, die damit zusammenhängt, die hohe emotionale Aufgeladenheit dessen. Ja, vielleicht noch was anderes zum Schluss. Wie empfinden Sie sich selber heute, wenn Sie auf dem Spielplatz zu Ihrer Tochter sagen, Idziemy do domu, wenn Sie nach Hause wollen?
Ach, mittlerweile ist das, hat sich das eingespielt bei uns. Anfangs, als ich anfing mit diesem Polnischen, auch gerade draußen, kam schon die Erinnerung zurück und auch die Scham und dieses, nee, jetzt lieber still sein. Manchmal wird man immer noch komisch angeschaut, weil die Leute auch, das ist ja auch interessant und spricht ja auch dafür, dass eben die Polen sehr unsichtbar waren. Die Deutschen kennen die Sprache nicht. Also ganz wenige erkennen das Polnische, obwohl es die zweitgrößte Migrantengruppe ist, sind so viele Polen, aber die Deutschen kennen das Polnische nicht. Ja, ich würde sagen, gerade die Berliner erkennen Türkisch immer. Und das ist schon interessant und ich werde ganz oft gefragt, ob das Russisch sei. Mittlerweile hat sich das bei uns eingespielt, würde ich sagen.
Ja, und Ihre Tochter antwortet dann Ihnen, jetzt gehen wir auf Babscha.
Genau, also sie eigentlich ganz klassisch benutzt sie diese Zweisprachigkeit noch in einem totalen Mischmasch, antwortet vor allem auf Deutsch mit so polnischen Einsprengseln.
Der Doppelkopf mit Emilia Smechowski geht zu Ende. Wir wünschen Ihnen alles Gute in Danzig für
Vielen
dieses
Dank.
Polnische Jahr. Am Mikrofon verabschiedet sich Konrad Lei. Und zum Schluss hören wir Mina se telefonando. Wir wissen, die Italiener telefonieren immer. Und deshalb heißt dieses Stück se telefonando.